BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch wieder mit dabei sind. Wir sprechen über Katharina Reiche, wir sprechen über ihre Aussagen zur Energiewende und wir zeigen auf, wie groß die Herausforderung ist, die Energiewende wirklich zum Laufen zu bekommen. Stichwort Dunkelflaute. Wie lange dauert diese Dunkelflaute eigentlich? Deutlich länger, als Sie für gewöhnlich in Zeitungen lesen können oder im Fernsehen oder im Radio hören. Dunkelflauten sind eine echte Herausforderung. Wie groß die Herausforderung ist, darum geht es in der heutigen Ausgabe von BTO Refresh. Hochrelevant, hochspannend, fangen wir also an.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf all deinen Geräten liegt jede Menge wertvoller Content. Doch Wissen entfaltet seine Kraft erst, wenn du es intuitiv und smart nutzen kannst. Genau dafür hat Adobe Acrobat Studio geschaffen. Es ist ein intelligenter KI-Workspace, der dir hilft, die tägliche Menge an Informationen souverän zu beherrschen. In den PDF-Spaces führst du deine Dokumente und Quellen unkompliziert zusammen, um sie vom KI-Assistenten analysieren zu lassen. Er bereitet die wesentlichen Punkte strukturiert für dich auf, sodass du nicht mehr danach suchen musst, sondern sofort die Fakten vor Augen hast, die du für deine Entscheidungen brauchst. So kommst du noch schneller zu intelligenten Insights und damit auch brillanten Inhalten. Mit Adobe Express erstellst du fast wie per Fingerschnippen überzeugende Trendanalysen, Businesspläne oder Präsentationen und das ohne das Programm zu wechseln. Willkommen bei Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com/acrobat.
Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht. Ich plädiere für Maßnahmen, die ökonomisch sinnvoll, zielgerichtet und am Ende des Tages haushaltsschonend sind.
Katharina Reiche hat in der letzten Woche ziemlich viel Ärger bekommen. Alle regten sich auf, der Kanzler ließ sie im Regen stehen. Dabei hat sie eigentlich nur das getan, was man hätte schon längst tun müssen. Sie hat uns in Deutschland gesagt, Schluss mit Illusionen, Märchen und Lügen. Sie ist die erste seit vielen Jahren, die wirklich wieder wirtschaftspolitische Kompetenz im Ministeramt verkörpert. Und das gefällt vielen Leuten nicht. Jetzt werden Sie sagen, was heißt da Märchen, Lügen, Illusionen? Nun, für mich sind die Märchen klar. Wir kennen als erstes Märchen die Behauptung, wir wären ein reiches Land. Wir wissen alle, dem ist schon lange nicht mehr so. Und vor allem sind wir Deutsche, die Privathaushalte, keineswegs reich. Unsere Nachbarn sind durchwegs reicher. Ein anderes Märchen ist die Behauptung, dass die Schuldenbremse daran schuld sei, dass die Infrastruktur verfallen ist. Wir wissen es, genau das ist nicht der Fall. Der Staat, die Politik, hatte genug Geld. Sie hat sich nur dafür entschieden, das Geld anderweitig zu verwenden. Ein anderes Thema, wo gerne Märchen erzählt werden, ist die Migration. Diese sei durchwegs ein wirtschaftlicher Gewinn. Wir wissen, auch das stimmt nicht. Unsere Art der Migration, die überwiegend Unqualifizierte anlockt, ist leider ein finanzielles Zuschussgeschäft. Man kann es machen, aus humanitären Gründen, man sollte aber nicht von wirtschaftlichen Gewinnen schwafeln. Erneuerbare Energien, die sind unschlagbar billig, das wissen wir, stirbt es natürlich so auch nicht. Stichwort Systemkosten, wo wir auch schon bei Frau Reiche sind. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und das letzte Märchen, finde ich, ist immer die Geschichte, dass wir der große Profiteur des Euro seien. Ich finde, dafür müssen wir ziemlich viel Geld an die anderen überweisen. Aber es gibt ja auch noch Lügen. Politiker, die behaupten, sie würde Schulden machen für Investitionen, um es dann im allgemeinen Haushalt zu verbraten. Wiederum Politiker, die behaupten, die Rente sei sicher. Forschungsinstitute, die vorrechnen, dass Atomkraft unglaublich teuer sei. Und die generelle Behauptung, wir müssten einfach nur endlich mal mehr Einnahmen haben auf staatlicher Seite, um wirklich nun etwas für Bildung zu tun. Auch das ist regelmäßig nicht wahr. Vor der Wahl wird Bildung versprochen. Nach der Wahl wird Sozialstaat geliefert. Und Illusionen? Tja, Illusionen gibt es in Deutschland viele. Eine Hauptillusion ist beispielsweise, dass wir glauben, es würde dem Klima etwas bringen, wenn wir in Deutschland schon vor 2050 klimaneutral sind, im Unterschied zur EU. Wir wissen aber, 5 Jahre früher CO2-neutral zu sein als die EU, kostet nur 57 Milliarden Euro mehr und bringt dem Klima gar nichts. Wir sind auch nicht das Vorbild für die Welt. Und vor allem ist es uns völlig unmöglich, dass wir irgendwie eine Rolle spielen bei künstlicher Intelligenz ohne billigen Strom. Es gibt auch einige, die meinen, die Deindustrialisierung hätte keine negativen Folgen. Man müsste einfach nur mehr umverteilen. Degrowth könne so funktionieren. Das sind weitere Illusionen. Die Liste ist nicht vollständig, nur ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass Katharina Reiche den Mut hat, die Märchen, die Lügen und die Illusionen aufzuzeigen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die Energiewende in die Kategorie Märchen, Lügen oder Illusionen fällt, wahrscheinlich alles drei. Aber Frau Reiche macht etwas, was sich keiner vorher getraut hat. Sie legt sich mit den Subventionsempfängern der erneuerbaren Industrien an. In einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sie dargelegt, warum es eben nicht stimmt, dass immer mehr erneuerbare Energien zu günstigeren Kosten führen. Stichwort Systemkosten. Die Systemkosten, also die Aufwendungen für neue Netze, für Speicher, für Backups, diese Systemkosten summieren sich, so Frau Reiche, bereits heute auf rund 36 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht immerhin 430 Euro pro Bürger. Bis 2035 könnten die Systemkosten auf 90 Milliarden Euro jährlich steigen. Also Kosten, die auftreten, weil wir Windanlagenbetreiber entschädigen müssen, wenn wir den Strom nicht abnehmen können, einfach deshalb, weil es zu viel gibt, oder die wir aufwenden müssen für Redispatch-Kosten und ähnliches. Wir wissen, der Ausstieg aus der CO2-armen Kernkraft war ein Fehler. Mit dem Ergebnis zahlen wir heute hohe Strompreise. Frau Reiche sagt ganz eindeutig, eine Energiewende, die die Systemkosten nicht berücksichtigt, wird das Land ruinieren, das sie eigentlich retten soll. Ich finde es einen sehr, sehr guten Satz. Das stimmt nämlich. Wir haben nicht unbegrenzte Mittel und bei dem Ganzen handelt es sich auch nicht um Investitionen, wie immer gerne gesagt wird, sondern es handelt sich um Konsum. Wir ersetzen funktionsfähige Anlagen, die Strom durch andere Anlagen, die auch Strom erzeugen, nicht ganz so zuverlässig allerdings, und haben im Prinzip nichts gemacht als quasi den Inputfaktor geändert. Aber das ist eben ökonomisch gesehen eher Konsum und keine Investition. Natürlich gab es einen Riesenaufschrei bei den Grünen, bei der SPD. Überall hat man gesagt, das kann doch gar nicht stimmen. Frau Reiche redet die Energiewende schlecht. Das tut sie nicht. Sie sagt, wir müssen die Energiewende so machen, dass wir sie uns leisten können und vor allem auch so, dass sie funktioniert. Und da gibt es ebenso Tabus. Nehmen wir das Tabu der Dunkelflaute.
Der Zahltag ist für die meisten Leute ein Höhepunkt. Für Lohnverantwortliche aber jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Doch Personio Payroll ändert das. Mit automatischer Datenübernahme aus dem HR-System, kontinuierlichen Compliance-Prüfungen, fehlerfreien Abrechnungen und der Erfüllung sämtlicher lokaler Anforderungen. Alles in einem System. Vereinfachen Sie Ihre Lohnabrechnung und bleiben Sie dabei compliant. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrer Steuerberatung zusammenarbeiten oder alles selbst übernehmen möchten. Personio Payroll passt sich Ihrer Arbeitsweise an. Personio Payroll ist für den Zahltag gemacht, damit alle bezahlt werden, aber nicht mehr auf Ihre Kosten. Starten Sie jetzt entspannt in die Lohnabrechnung auf personio.de/bto.
Die Dunkelflaute wird von Befürwortern der Energiewende gerne in das Reich der Mythen verschoben. So hat Claudia Kempfert vom DIW 2019 in einem Beitrag für Kapital geschrieben, der Begriff der Dunkelflaute sei, ich zitiere, eine Wortschöpfung aus der Welt der Energiewende-Gegner. Zahlreiche Studien, so Kempfert, hätten das widerlegt. Es gebe ausreichend Speichermöglichkeiten, auch für Extremwetterzeiten. Dabei gab es viele Studien, die gezeigt haben, dass es eben nicht stimmt. Wir haben immer wieder Phasen, teilweise 10 Tage lange Phasen, in denen die erneuerbaren Energiequellen nichts liefern. Dunkelflaute deshalb, weil meistens im Herbst und Winter, wo weniger Sonne scheint, und wenn dann der Wind auch nicht bläst, dann haben wir eben Situationen, wo faktisch keine Energieerzeugung stattfindet. Die DENA, die bundeseigene Energieagentur, mahnt denn auch, Deutschland kann sich nicht immer darauf verlassen, dass Stromimporte uns retten. Denn die anderen Länder bauen auch ihr Energiesystem um, beziehungsweise, ich würde ergänzen, es gibt politischen Widerstand. Man denke an Norwegen und Schweden, aber perspektivisch auf Frankreich. Frankreich setzt ganz klar auf die Expansion von KI-Rechenzentren. Damit wächst der Bedarf an Strom in Frankreich und damit sinkt natürlich die Bereitschaft, diesen Strom im Notfall nach Deutschland zu exportieren. Egal, wie viel wir bezahlen. Nicht umsonst hat der Bundesrechnungshof kürzlich davor gewarnt, dass die Energiewende nicht durchdacht sei, dass die Systemkosten unterschätzt würden und vor allem, dass sie zunehmend die Versorgungssicherheit im Land gefährdet. Doch nicht alle gehen so weit wie Frau Kempfert und leugnen die Dunkelflaute. Es gibt viele Studien, die zeigen, ja, es gibt Dunkelflauten, aber die dauern ungefähr 4 bis 10 Tage und das kann man beherrschen. Das Problem an der ganzen Sache ist jedoch, in Wirklichkeit dauern Dunkelflauten deutlich länger. Schon vor einigen Jahren habe ich an dieser Stelle eine Studie diskutiert, die aufzeigt, dass die Problematik der Dunkelflaute deutlich größer ist. Oliver Runau von der Hertie School in Berlin und Stefan Quist, Physiker und Energieberater, haben nämlich etwas getan, was die anderen Studien nicht tun. Sie haben 35 Jahre stündlicher Wetter- und Lastdaten analysiert. Also 35 Jahre und nicht nur 3 bis 4 Jahre wie die meisten anderen Studien. In ihrer Studie Storage Requirements in a 100% Renewable Electricity System, Extreme Events and Interannual Variability, die 2022 peer-reviewed veröffentlicht wurde, schreiben sie unter anderem das.
Die Konzentration auf kurze Extremereignisse oder einzelne Jahre kann irreführend sein, wenn es um den tatsächlichen Speicherbedarf in einem 100% erneuerbaren Stromsystem geht. Für das Beispiel Deutschland wird der Speicherbedarf durch einen 12-wöchigen oder längeren Zeitraum intermittierender Knappheit definiert.
Wir reden hier von 12 Wochen, nicht von 10 Tagen, von 12 Wochen. Das sind fast 3 Monate. Doch warum liegt die Studie von den beiden so dramatisch über den bisherigen Schätzungen? Es gibt dafür 3 Gründe. Erstens, die anderen Studien betrachten nur 1 bis 3 Jahre, wie vorhin schon angesprochen. Quist und Runau haben immerhin 35 Jahre analysiert. Und dabei fanden sie extreme Variationen zwischen den einzelnen Jahren. Zweitens, die bisherigen Studien betrachteten Kalenderjahre. Sie teilten also den Winter in 2 Hälften. Wir wissen aber, der Winter findet in der Realität an einem Stück statt. Und drittens, das Problem ist nicht die einzelne Dunkelflauteperiode, sondern das integrierte Energiedefizit. Die Frage ist nämlich, ob es überhaupt möglich ist, die Speicher zwischen 2 Dunkelflauten wieder aufzufüllen. Und da sehen wir, das ist nicht immer möglich. Und dann rechnen die beiden Autoren vor, wie groß die Lücke eigentlich ist zwischen dem, was man bräuchte in einem Modell mit 100% erneuerbaren Energien und dem heutigen Stand. Ich habe die Zahlen mal für die Zwecke des Podcasts aktualisiert. Wir haben allein, was die Kapazität betrifft, der erneuerbaren Energien ungefähr eine Lücke von 30%. Es würden die Befürworter der erneuerbaren Energien sagen, darum müssen wir mehr ausbauen. Darum müssen wir Windräder in Bayern und Baden-Württemberg bauen, egal ob da der Wind weht oder nicht. Wir sehen aber bei der tatsächlichen Erzeugung sogar eine Lücke von 60%. Das liegt daran, dass wir in den letzten paar Jahren die erneuerbaren Energien deutlich ausgebaut haben, die Kapazität, ohne dass die Produktion gestiegen ist. Der Wind und die Sonne haben einfach nicht mehr geliefert. Und dann sehen wir die Speicher. Der Speicherbedarf liegt bei 56 Terawattstunden. Wir müssten gegenüber dem, was wir Ende 2025 hätten, die Speicher um den Faktor 835 erhöhen. Wir sehen also eine gigantische Ausweitung. Und dahinter steckt natürlich vor allem der Wasserstoff. Denn faktisch der gesamte Speicherbedarf müsste über Wasserstoff gedeckt werden. Da gibt es im Ist-Zustand faktisch nichts. Wir wissen auch aus anderen Studien, dass Wasserstoff enorm teuer ist. Um Frau Kämpfer zu zitieren, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Damit gesehen wissen wir, dass wir eine riesige Lücke haben, bis zu 3 Monate und faktisch keine entsprechenden Backups. Und deshalb ist es auch so irreführend, man könnte sagen, eine Illusion, vorsichtig formuliert, wenn Befürworter der Energiewende sagen, wir können uns mit der Energiewende freimachen von fossilen Brennstoffen. Das können wir eben nicht. Wir werden auch künftig in Dunkelflauten fossile Brennstoffe verbrennen müssen, um Strom zu erzeugen. Denn auf Importe in dieser Größenordnung können wir so oder so nicht zählen. Ich fand das schon vor Jahren hochspannend und habe mich deshalb für Folge 144 mit einem der Autoren, mit Dr. Stefan Quist, zum Interview verabredet. Und da hören wir gleich noch einmal rein.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir das tun, 2 Hinweise. Zum einen erlaube ich mir erneut meinen Hinweis auf mein am kommenden Montag erscheinendes Buch Absturz, so sanieren wir Deutschland. Ich habe bereits jetzt positive Resonanz bekommen von den Leuten, die reingeblickt haben, vor allem Journalisten, mit denen ich dann in den nächsten paar Tagen und Wochen noch sprechen werde. Und ich glaube und hoffe, dass das Buch einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir in Deutschland endlich eine Wende in der wirtschaftspolitischen Berichterstattung, aber vor allem natürlich auch in der Wirtschaftspolitik selbst bekommen. Deshalb, für den Fall, dass Sie noch ein Geschenk suchen, vielleicht ist das Buch ja eine gute Idee. Ansonsten, wenn Sie mehr von mir lesen möchten, so können Sie das jeden Montag tun im Handelsblatt. Sie wissen es, das Handelsblatt wäre eine Möglichkeit für Sie, regelmäßig zum Thema Politik und Wirtschaft informiert zu bleiben. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, gibt es die Aktion des Handelsblatts, wonach Sie das Handelsblatt für nur 1 Euro für 4 Wochen abonnieren können. Das ist ein sogenanntes H-Plus-Vortragsangebot. Mehr Informationen finden Sie wie immer in Shownotes zu dieser Ausgabe. Und zwar zum Handelsblatt-Abo, wie auch zu meinem Buch. Doch nun, genug der Werbung, kommen wir zu meinem Gespräch mit Dr. Stefan Quist aus Folge 144.
Dr. Stefan Quist hat an der University of California, Berkeley in Kerntechnik promoviert und arbeitet als Berater für die Dekarbonisierung von Unternehmen und zur Analyse von Energiesystemen. Er leitet Quantified Carbon, eine Tech-Beratung mit Schwerpunkt auf industrieller Dekarbonisierung, Energiesystemmodellierung und Investitionsanalyse. Zu seinen Themenfeldern zählen unter anderem neuartige Anwendungen von Kernenergie jenseits der Stromerzeugung, Fernwärme, wassergestützte Produktionen sowie flexible Speichersysteme. Er ist außerdem Co-Autor des Buches A Bright Future, How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow.
Dr. Quist bat mich ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass er die Studie gemeinsam mit Oliver Runau erstellt hat, der an der Hertie School in Berlin forscht. Ebenso wichtig ist ihm, dass seine Aussagen zu den Schlussfolgerungen aus ihren Analysen seine eigenen sind und er hier nicht für Oliver Runau spricht. Sie haben ihre Analyse nämlich bewusst ohne konkrete Handlungsempfehlungen veröffentlicht, um eine offene Diskussion zu ermöglichen. Ich hingegen wollte, und meine Hörer wissen das und kennen das ja wahrscheinlich aus der Vergangenheit, ich wollte lieber wissen, was denn nun konkret die Schlussfolgerungen daraus sind. Hören wir uns also an, was er zu sagen hat. Zunächst habe ich ihn gefragt, was denn seine Motivation gewesen ist, sich mit der deutschen Energiepolitik zu beschäftigen. Seine Antwort: Es geht mehr um den Weg, den Deutschland beschreitet, mit Blick auf die Energieversorgung. Wir wollten besser verstehen, er und seine Autoren wollten besser verstehen, wie viel Backup erforderlich ist, wie viel Speicher man wirklich braucht in einem solchen System.
Well, it's not that it's German specifically. It's more that Germany is kind of a representation and let's say the poster boy for a specific type of energy system strategy. So what we wanted to find out from a personal and professional curiosity is the question that, you know, many people ask, maybe the most asked question or one of the most asked questions: how much backup, how much storage do you actually need? And I guess we found that we had something to contribute to that question. We wanted to explore it more deeply.
Ich habe dann gefragt, ob es aus seiner Sicht möglich ist, Deutschland mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Gegeben den hohen Bedarf eines Industrielandes und die Tatsache, dass wir weder bei Wind noch bei Solar von der Natur besonders begünstigt sind. Die Antwort fällt eindeutig aus. Es ist definitiv möglich. Aber die Fragen, die Quest aufwirft, sind andere. Er fragt: Was kostet es, wie schwer ist es und wie lange dauert es, bis wir es geschafft haben?
I think if we're talking strict definitions of the word possible, you have to answer that strictly yes. Most certainly possible. What we are trying to discover and figure out is how big the challenge is. Essentially, Everything comes down to acceptability, cost, timelines, but whether or not it's possible is not up to debate. It's definitely possible. What we need to figure out is a little bit more grayscale than just black and white. You know, how difficult is it? How much will it cost? Will it be acceptable to do? How long will it take? But possible, yes.
Und diese Fragen gilt es zu beantworten. Zunächst geht er auf die traditionellen erneuerbaren Energiequellen ein, die leicht zur gewünschten Zeit zur Verfügung stehen: Wasserkraft und Biomasse. Hier ist das Problem in Deutschland, dass die Kapazitäten nicht mehr groß ausgeweitet werden können und Deutschland eben nicht Norwegen ist. Womit wir zu den beiden Hauptträgern der Energiewende kommen: Windkraft und Solarenergie.
That's basically, you've tapped out those plannable resources. And what we're all discussing, what we're all building, what is the cornerstone of Germany's future strategies: wind and solar. And wind and solar, obviously, as everyone knows, is dependent on the wind and the sun. And so on a very high level, the challenge is what happens when you don't have enough wind and sun to cover your needs. And how big is actually that problem? Is it only, you know, there's an hour now and then that it's not windy enough, or is it a bigger problem? And what is the actual structure of that problem? That's what we're digging into in our study.
Das Problem ist, wie wir wissen, dass Wind und Solar nicht immer zur Verfügung stehen. Die Frage ist nur, wie groß ist das Problem in Wirklichkeit? Das wollten Stefan Quaist und sein Mitautor Oliver Runau herausfinden. Ich habe dann an Studien erinnert, die darauf hinweisen, dass die Dunkelflaute kein so großes Problem ist. Sie ist sehr selten und dauert maximal 2 Wochen. Dies ließe sich durch Importe und das zeitweilige Anwerfen von Gas- und Kohlekraftwerken problemlos überbrücken. Hinzu kommen in solchen Modellen immer auch Anpassungen auf der Nachfrageseite, zum Beispiel durch temporäre Werksschließungen. Quest weist darauf hin, dass eine deutliche Überkapazität an erneuerbaren Energien das Problem schon einmal signifikant verringern könnte.
But when you start generating, as Germany is planning to do, anyone who's aiming for all renewable system is planning to do, is generate more over a year or over a longer time period, say average over a very long time period, you generate more than your demand. Then that time period, the most challenging time period, the biggest energy deficit, as we call it, starts to shrink. And so if you, let's say you had a power system that generates 10 times more over a long-term average than you need, then you would have very small gaps.
Naturgemäß ist das ein ziemlich teurer Weg, würde ich da anmerken, wenn ich so viel Überkapazitäten schaffen muss. Dennoch sind auch dann Speicher erforderlich, oder nicht?
You can either go very hard on generating a lot of power, more than you need, and then you need less storage. Or you can generate just as much as you need, a little bit more, and then you need less storage. And there, or more, much more storage. So there's an optimum in between the two. And that optimum is determined basically by the cost of storage versus the cost of generating the power. And so somewhere you have an optimum where you have a little bit of overgeneration, a little bit of storage, and the whole thing kind of works out.
Es ist also so, je mehr Überkapazitäten ich schaffe, desto weniger Speicher brauche ich. Es geht letztlich darum, den kostengünstigsten Mix aus Überkapazität und Speicher zu finden. Eine Idee, die mir wiederum einleuchtet. Das Besondere an der Studie ist aber der betrachtete Zeitraum der vergangenen Jahre.
But what we did differently, I think, from most studies, and definitely the ones you're referring to, is we looked at a long time period. Not just one year or one month or whatever, one winter. We looked at all the data we could find, which was 35 years of hourly data.
Die anderen Studien haben nur wenige Jahre betrachtet und noch dazu Kalenderjahre, womit beispielsweise der Winter in zwei Teile aufgeteilt wird. In der Praxis findet er allerdings in einem Stück statt. Und das ist eben nicht nur eine theoretisch relevante Übung, es ist eine strategisch relevante Sache.
How big is the difference there? What does it actually drive you to? Because it's not an easy situation to be without power for a long duration of time. It might sound like you can just disconnect some of the industry and you'll be fine, but what we see is, if you look at what happened in Texas, for instance, this is has very, very severe consequences. So it's something we've always found unacceptable not to be prepared for. Certainly in Germany, certainly all over Europe and going forward, I think everywhere.
Der Blackout wäre ein Desaster. Die Schweiz hat es vor einigen Jahren simuliert und ist auf einige tausend Tote gekommen. Für Deutschland müssten wir es mit Blick auf die Einwohnerzahl mal 10 nehmen. Doch kommen wir zurück zum Interview. Das Problem ist massiv. Statt der immer diskutierten 2 Wochen als Maximalszenario handelt es sich nach den Analysen um deutlich längere Zeiträume.
The defining time period, what drives cost and storage requirements, is not how long can you go without having wind and sun. That is the wrong definition of this problem. It's not just now we ran into a terrible day and we had no wind or no sun, and then suddenly it was windy a bit and we had a lot of wind contribution to the power grid. That is irrelevant. It's the overall, integrated energy deficit that matters. So you can have the defining period for how much storage you need, have inside of it that time period, a bunch of time periods where you have a lot of wind and a lot of solar. But integrated over that time, you have the largest difference between production and load. And that's really what defines this. And those events, the duration of those events in our study for a kind of an optimized system is about 9 weeks for Germany, which is a time duration that we haven't seen too many people discuss yet.
9 Wochen. Das liegt daran, dass sich im Falle einer Dunkelflaute die Speicher leeren, und diese müssen vor der nächsten Dunkelperiode wieder aufgefüllt sein. Gelingt das nicht, zum Beispiel weil es eine erneute Dunkelflaute gibt, hat man ein Problem. Die 9 Wochen waren der empirisch längste Zeitraum eines solchen Problems. Deutlich mehr als die 2 Wochen, von denen immer die Rede ist. Doch was folgt daraus?
The implication is you have to dice storage way larger than you typically discuss when you're discussing nothing becomes physically impossible from this, but your challenge and your cost associated with it becomes much larger.
Weshalb ich ihn gefragt habe, woher denn diese Speicher kommen sollen? Wir haben doch noch gar nicht so große Speicher. Technisch ist es machbar, meint Quest. Doch ob es politisch durchsetzbar ist, da ist er sich nicht so sicher.
You know, people were a bit shocked when we said this would be the requirement. Obviously, you physically are able to build storage caverns that big. It all, in the end, with these discussions, really comes down to, for power production, if people are accepting to have all this power production around, all the wind turbines, all the solar farms, the not in my backyard problem, basically, and cost.
Wir müssen also gigantische Überkapazitäten schaffen, um die Speicher füllen zu können und die Dunkelflaute zu verkürzen bzw. zu überbrücken. Und vor allem wird es sehr teuer. Quest setzt auf Wasserstoff als Lösung, der in ehemaligen Gasfeldern in Deutschland gelagert wird.
So we fully agree with you on that understanding of the analysis. So what our model was pushing as the solution for this, for the long-term storage, was basically to make hydrogen and to repurpose the natural gas storage facilities that are already there in Germany to take hydrogen instead. And we thought, you know, if that could be done at a huge scale and it's technologically successful, then in theory, you know, it's not impossible to do this. It's that the what really highlights the problem is the cost component of the storage itself is quite substantial. I mean, this will not be a cheap transition.
Allemal besser, als weiterhin fossile Brennstoffe zu nutzen, meint Quest. Deutschland geht seiner Meinung nach einen sehr teuren, nicht idealen Weg, um von fossilen Brennstoffen loszukommen.
So it's quite clear it's not the ideal way to go, or at least I won't speak for my co-author, but my personal opinion from having studied this for quite a long time is what Germany is pursuing is far from the ideal way to get off fossil fuels, but it's certainly a lot better than to not get off fossil fuels.
Wäre es nicht besser, statt sehr ineffizient und ineffektiv Wasserstoff mit erneuerbaren Energien herzustellen, diese aus anderen Regionen zu importieren, wo es erheblich günstiger ist, ihn herzustellen? Quest erinnerte daran, dass selbst in Afrika die Sonne nur tagsüber scheint und die Anlage deshalb geringer ausgelastet ist.
Hydrogen possibly becomes a global commodity, like the hydrocarbons are today. Then you might, you know, buy and sell hydrogen in a global market and import it. But if you're talking about a solar-powered hydrogen facility in Africa, it's going to have the same intermittency problem as something in Germany. I mean, it's only going to run when the sun is shining then and not going to run at night. So you have, you know, the capital utilization of the electrolysis plant that makes the hydrogen is still challenging for something coupled to something that has a low utilization factor at base.
Was zur Frage führt, was er denn empfiehlt, was sollten wir stattdessen machen? Er betont, dass die Studie bewusst diese Antwort nicht gibt, weil sie einfach nur neutral die Fakten aufzeigen wollte. Er selbst, und hier spricht er ausdrücklich nur für sich und nicht für seinen Mitautor, sieht die Lösung in einem gewissen Anteil an Kernenergie im Energiemix.
We are not saying anything in the study of what you're supposed to do or what we think you're supposed to do, because you know, we wanted to be neutral on that point and let people draw conclusions. But I think I live in the UK, but I'm from Sweden. I'm Swedish, and we have some experience in decarbonized power. And what we've seen is kind of a balanced system between not necessarily renewable, but decarbonized power generation and renewable power generation actually can do this, has already done this successfully at quite reasonable costs. So that might be politically impossible in Germany, I don't know. But certainly from, if you ignore that issue, a proven success story for how you actually decarbonize a power system. So that certainly an approach like that, a technology neutral approach, that would include, for instance, nuclear power, would make this challenge far, far less severe.
Was mich zur Frage führte, wie konkret es denn in Schweden aussieht. Schweden setzt auf Wasserkraft und Atomkraft mit einem kleinen Anteil Windenergie. Aus seiner Sicht ist das ideal mit Blick auf Kosten, Versorgungssicherheit, CO2-Ausstoß und Landverbrauch.
Well, Sweden is naturally lucky and endowed with more hydroelectric power than Germany, but the Swedish system is basically, we started to build hydroelectric until more or less the environmental problems of that became too severe for it to be acceptable anymore. There was only a few free-flowing rivers left in the whole country that wasn't obstructed by hydroelectric power dams. And so Sweden decided to protect the last four big rivers from any more exploitation, and was then left with a choice to pursue either coal or oil power in large scale, because electricity demands were growing very rapidly, or nuclear. And Sweden said, fortunately for the climate and for the Swedish economy, chose to go on the nuclear route. And so Sweden's power system was for a long time basically hydroelectric power and nuclear power, with some combined heat and power plants burning biomass waste, and then has complemented that with wind power now lately, which is, you know, more or less ideal, I would say, from cost perspective, from stability perspective, from CO2 emission perspective, from land use perspective.
Das würde übrigens auch für uns gelten. Sicherlich müssten wir nicht auf 2% der Fläche Windräder aufstellen. Und es wäre nicht so teuer. Quest betont, dass die anderen Studien, also jene mit den viel zu kurz berechneten Dunkelflauten, nur geringe Kosten für Speicher ansetzen. Ihre Berechnungen hingegen zeigen, dass die Kosten bei fast einem Drittel der gesamten Systemkosten liegen würden. Das heißt übersetzt, es wäre unglaublich teuer.
Well, in our study, which is, you know, the actual numbers that have been reviewed that I can refer to, the storage component is at least a third of the total system cost. So if you look at a regular, conventional 100% renewable study, it's very small.
Und dann fragte ich ihn, nun ja, Deutschland will doch Vorbild sein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Das ist offizielle Ziel. Werden wir aus seiner Sicht auf dem Weg, den wir gerade beschreiten, wirklich ein Vorbild sein? Wenig überraschend hat Quest Zweifel. Er sagt, es genügt, einen Blick auf die bekannten Carbon Tracker Webseiten zu werfen, um zu sehen, wer es kann, also wer in der Lage ist, Energie zu erzeugen, ohne CO2 auszustoßen. Und an den Ländern, die das können, an denen würde man sich orientieren.
And we actually know this already. We know who has been successful in at least electricity, to make electricity completely zero carbon. If that's our target, completely decarbonized electricity generation and consumption. So there's a website called electricitymap.org where you can go and see this hour by hour, really, over the year, over the world. You can see if countries are green on that map, they are clean. And if they're always green, they're always clean. And you can go and click and you can see, okay, how are they doing this? How are they making their power? How is this possible already when we're discussing maybe being able to do this in 2050 or 2060 or 2040, whatever? How can they already do this? Well, we have the back of that book. We have the YouTube video saying how you do this. And so we know a balanced, what we call a technology neutral system, or I call it technology neutral. I'm speaking only for myself personally.
Und er verweist auf die Erfolge. Frankreich, Schweden, Ontario.
What we've seen across the world in the places that are always green is there's a balanced team between basically what we call dispatchable low carbon power like nuclear or hydro and wind and solar. And together they've formed great teams in France, they've formed a great team in Sweden, they've formed a great team in Ontario. And those places are always green and they have been for a very long time. So we actually already know how to do this. The back of the book is already there for us to look at. And so if I don't think necessarily Germany is inspiring in many ways, but you already have the inspirational success stories for this. Just they're not, you know, banging their own drum highly enough.
Soweit mein Gespräch mit Dr. Stefan Quist aus Folge 144, wie gesagt, im Original dort zu hören. Was lernen wir daraus? Erstens, die Dunkelflaute ist kein Mythos der Energiewende-Gegner. Die Analyse zeigt, der kritische Zeitraum beträgt nicht wenige Tage, sondern kann bis zu 12 Wochen dauern. Das ist eine sehr unbequeme Wahrheit, die aber in der Debatte systematisch verdrängt wird. Zweitens, die Systemkosten sind real. Bundesministerin Reiche rechnet in ihrem Artikel mit 36 Milliarden Euro. Einige sagen, es ist weniger, andere sagen, es ist mehr. Klar ist aber, sie wachsen immer mehr an, je höher der Anteil der erneuerbaren Energien. Wir haben hier ein Problem und dieses Problem ist ein Kostenproblem, welches zunehmend den Standort drangsaliert. Drittens, Stefan Quist hat schon vor 4 Jahren darauf hingewiesen, dass ein technologieneutraler Ansatz, also ein Mix aus Erneuerbaren und Kernkraft, die Herausforderung dramatisch verkleinern würde. Schweden, Frankreich und Ontario zeigen seit Jahrzehnten, dass es genauso funktioniert. Viertens, wir wissen, dass wir uns durch den Atomausstieg in Deutschland diesen strategischen Weg verschlossen haben. Aber Wir können ihn nicht einfach durch mehr Windräder kompensieren. Wir brauchen Speicherinfrastruktur. Vor allem brauchen wir einen nüchternen Ansatz, wie man denn ein Energiesystem bauen sollte und kann, welches klimaneutral ist und zugleich bezahlbar. Ich denke, wir haben eine ganze Menge gelernt. Wir sollten deshalb auch aufpassen, wenn man jetzt im Zuge des Iran-Krieges einfach ruft und sagt, jetzt müssen wir viel mehr ausbauen, dann sind wir unabhängig. Das stimmt nicht. Wir brauchen eine Mischung. Und Sie wissen, liebe Hörer und Hörer, ich bleibe bei meiner Auffassung, die beste Lösung wäre ein System in Kombination von erneuerbaren Energien und Kernenergie. Soweit Beyond the Obvious, BTO Refresh für diesen Mittwoch. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freue ich mich übrigens darüber, wenn Sie eine Bewertung und einen Kommentar bei Apple oder Spotify abgeben. Das hilft dabei, weitere Hörer für den Podcast zu gewinnen. Wie immer freue ich mich auch über Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es weitergeht mit einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.